Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wir schauen heute gleich nochmal nach Hongkong. Die chinesische Regierung macht Druck auf Firmen, ihre protestierenden Mitarbeiter stärker zu sanktionieren. Die meisten Firmen, auch europäische, scheinen zu kuschen. Mit China will es sich niemand verscherzen. Aber kann China es sich jetzt schon ökonomisch leisten, den Finanzplatz Hongkong systematisch auszuhöhlen? Darum geht es jetzt gleich. Aber jetzt geht es hier erstmal ums Zocken. Nein, es ist natürlich ein bisschen seriöser. Heute ist der erste offizielle Tag der Gamescom, der größten deutschen Online-Spielemesse in Köln. Die Spieleentwickler und die Firmen, die trommeln eifrig für ihre Belange. Das klappt auch gerade wunderbar und deshalb diskutieren jetzt alle darüber, ob der Wirtschaftsminister die deutsche Spieleindustrie subventionieren muss. Wir reden aber über was anderes, einen Bereich der Online-Spiele, in dem schon richtig Geld fließt, jetzt schon E-Sport. Parallel zur Gamescom gibt es nämlich auch eine eigene E-Sport-Arena. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion ist hier. Ist das nicht ganz schön gewöhnungsbedürftig, E-Sport als Sport ernst zu nehmen? Der findet ja wirklich nur vom Bildschirm statt.
Ja, das ist die ganz große Frage. Darüber wird eigentlich hier in Deutschland schon seit Monaten oder seit Jahren erbittert gestritten. Es gibt seit 2 Jahren einen eigenen Verband, die nennen sich E-Sport Bund Deutschland, ESBD. Und die würden eigentlich ganz gerne sogar als Sport anerkannt werden, denn es geht ja auch um Fragen wie Gemeinnützigkeit und steuerliche Vorteile. Der organisierte Sport, namentlich der Deutsche Olympische Sportbund DOSB, lehnt aber die Aufnahme als Sportverband vor allem aus formalen Gründen schon mal ab. Spannend ist, dass E-Sport im Koalitionsvertrag steht, nämlich die Bundesregierung macht sich dafür stark, dass es als Sport anerkannt wird. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat da bei den Koalitionsverhandlungen entscheidend dran mitgewirkt, sagt er auch immer. Wissenschaftlich ist es hoch umstritten, ob es Sport ist oder nicht. Manch ein Wissenschaftler sagt ja, manche andere auch nein. Aktuell debattiert man gerade darüber, ob nicht das Etikett Spiel das Richtige ist und nicht Sport. Der DOSB auf jeden Fall macht einen Unterschied zwischen Sportsimulationen, also zum Beispiel beim PC Fußballspielen oder eben anderen Spielen, weil bei den Sportspielen wenigstens noch eine Nähe zu den Sportarten besteht. Aber das ist und bleibt ein hoch umstrittenes Feld.
Weniger umstritten ist allerdings, egal ob es ein Spiel oder Sport ist, dass richtig Geld damit verdient wird. Es gibt richtig üppige Preisgelder, ne?
In der Tat. Die Preisgelder haben enorme Höhen erreicht. Das bestdotierte Turnier aktuell ist ein Turnier für ein Kampfspiel. Da geht es schon um 25 Millionen Euro oder Dollar Preisgeld. Erst vor 2 Wochen hat es die Weltmeisterschaft im Fußballspielen, also im FIFA-Spielen gegeben. Da hat ein Spieler von Werder Bremen aus Deutschland gewonnen und 250.000 Euro dafür kassiert. Aber in anderen Spielen außerhalb der Sportsimulation ist noch viel, viel mehr Geld drin. Das ist ein Markt, der immer größer wird. Fast alle Fußball-Bundesligisten haben schon eigene Digitalteams. Auch der Sponsorenmarkt wächst und wächst. Bestes Beispiel ist Mercedes. Die sind, nachdem sie als Sponsor des DFB nicht mehr gefragt waren und ersetzt worden sind, bei der Fußballnationalmannschaft jetzt in den E-Sport eingestiegen. Es gibt inzwischen einen eigenen 24-stündigen Fernsehsender auch in Deutschland, nämlich einen Tochterkanal des Sportsenders Sport 1. Also was das angeht, was den Markt und das Potenzial angeht, sind wir erst am Anfang.
Das heißt aber, auch die deutschen Firmen haben da ordentliches Potenzial drin, oder?
Genau, das Potenzial hier auch in Deutschland ist enorm. Es gibt Prognosen, wie sehr der Markt wächst. 2013, mal eine Vergleichsgröße hat, vor 6 Jahren wurden ungefähr 8 Millionen Euro im E-Sport-Markt umgesetzt. 2017 waren es schon 50 Millionen. Für das aktuelle Jahr rechnet man mit 80 und in 3 Jahren könnten schon 120 Millionen sein. Da sieht man mal die Steigerungsraten auch weltweit. Geht man davon aus, dass sich von jetzt an bis in 3 Jahren der Umsatz vielleicht sogar verdoppeln könnte auf 2 Milliarden. Daran sieht man, was da für ein Potenzial in dem Markt steckt. Das liegt auch an den Zuschauern, denn aktuelle Zahlen von Ende 2018, das WM-Finale beim Spiel League of Legends sahen 200 Millionen Zuschauer weltweit an. Das sind doppelt so viele wie beim Super Bowl. Und dieser Markt beschränkt sich natürlich längst nicht nur auf die Gaming-Industrie. Es gibt ein Sponsorengebiet, Fernsehvermarktung. Da ist Deutschland noch lange nicht so weit wie die Asiaten oder in den USA. Alles ist noch am Anfang, aber das Potenzial ist riesengroß.
Also da steckt noch Musik drin. Matthias Friebe, vielen Dank. Gestern haben wieder 1,7 Millionen Menschen in Hongkong demonstriert. Viele von ihnen bezahlen einen hohen Preis dafür. Die Angestellten von Cathay Pacific, also von der Fluggesellschaft, die mitdemonstriert haben, die verlieren auf Druck Chinas ihren Job. China scheint aber auch Druck auf ausländische Konzerne zu machen. Offenbar haben Manager von 4 Bilanzprüfungsfirmen einen Kotau gemacht. KPMG, Ernst & Young, Deloitte und PricewaterhouseCoopers haben sich von Gewalt und angeblich illegalen Aktivitäten von Demonstranten distanziert. Damit sind wohl Protestierende gemeint, die Mitarbeiter dieser Firmen sind. Wir reden darüber mit Max Zenglein, Leiter des Wirtschaftsprogrammes von Merix, dem Mercator-Institut für China Studies. Guten Tag, Herr Zenglein.
Guten Tag.
Herr Zenglein, Sie sind gerade in Hongkong. Wir haben gehört, die Fluggesellschaft Cathay Pacific musste der chinesischen Führung gegenüber klein beigeben. Sie musste sich für die eigenen Mitarbeiter entschuldigen. Lufthansa war auch schon in einer ähnlichen Situation vor einer Weile. Also die ausländischen Konzerne und auch die deutschen scheinen eher klein beizugeben, als ihre Geschäfte auch nur ansatzweise zu gefährden. Wie bewerten Sie das?
Das ist richtig. Die Vorgänge mit Cathay Pacific, das ist ein Schlüsselunternehmen auch hier in Hongkong, und das hat große Signalwirkungen, dass dieses Unternehmen auch dort ausgewählt wurde, dass das Unternehmen auch unter Druck gesetzt wird, seine eigenen Mitarbeiter zu disziplinieren und vor allem was ihre Mitarbeiter in ihrer Freizeit zu tun haben in einem Rechtssystem in Hongkong, wo Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit herrscht. So, also das ist durchaus besorgniserregend was den Rechtsstandort oder die unabhängige Justiz hier in Rechtsstaatlichkeit in Hongkong betrifft.
Vielleicht müssen wir insgesamt nochmal über die Rolle von Hongkong wirtschaftlich reden, weil wir hören es immer, Hongkong ist wichtig, weil das die Insel der freien Kapital- und Warenflüsse ist, weil es eine unabhängige Justiz gibt. Deswegen gehen alle über diese Plattform und deswegen siedeln sich auch deutsche Firmen dort an, zwischen 600 und 700. Wenn China seinen Einfluss jetzt immer weiter auf Hongkong ausdehnt, verliert es dann letztlich den Charme für viele Unternehmen?
Das ist sicherlich eine Gefahr, und dann könnten also vor allem auch internationale Unternehmen auch gleich in Shanghai sein. Also wenn Hongkong quasi eine ganz normale chinesische Stadt wird, dann kann man auch anderweitig in anderen Regionen sicherlich Steuervorteile bekommen, sodass Hongkong für internationale Unternehmen nicht ganz so wichtig ist. Das bedarf sicherlich ein paar operative Anpassungen, aber ich denke, das wäre nicht ganz so dramatisch. Für chinesische Unternehmen sieht es dahingehend wieder, glaube ich, anders aus.
Das heißt, für europäische Unternehmen wäre das kein Riesenanpassungsprozess und auch kein Drama.
Richtig, das wäre eher für die Mitarbeiter und der Lebensqualität in einer freien, offenen Gesellschaft hier zu leben, das wäre dann vermutlich eher die Konsequenz, dass das dann dahingehend schade wäre.
Shanghai, sagten Sie gerade, als Handelsmetropole, jetzt gucken wir mal auf Hongkong alle als Börsenplatz. Wie wichtig ist das denn als Börsenplatz?
Für chinesische Unternehmen ist Hongkong extrem wichtig. Insgesamt hat natürlich die wirtschaftliche Bedeutung Hongkongs durchaus abgenommen, aber als Brückenkopf zu den globalen Finanzmärkten ist Hongkong sehr wichtig. Denn ansonsten ist streng reglementiert, wie Kapital über die Grenzen fließen kann. In Hongkong herrscht das nicht vor, und insofern ist das sehr wichtig. Daran macht sich eben auch die Bedeutung Hongkongs aus für China. Ich denke, einige wohlhabende Chinesen, die bis jetzt ihr Geld in Hongkong hatten, werden vermutlich schon darüber nachdenken oder es bereits schon tun, ihr Geld anderswo in Sicherheit zu bringen, etwa in Singapur und London. Also da, denke ich, wird es schon relativ schnell Konsequenzen geben.
Jetzt hat gestern die chinesische Führung Pläne bekannt gegeben, die man so interpretieren kann, als wolle sie Hongkong und dessen Bedeutung als Finanzzentrum runterfahren und stattdessen Shenzhen in Südchina zu dem großen internationalen Finanzzentrum machen. Statt Hongkong. Ist das nur heiße Luft oder ist da tatsächlich was dran?
Ja, hört sich so nach etwa daran an, dass man versucht, wird dort ein neues Hongkong von Grund auf aufzubauen und dahingehend die Rolle, die vielleicht Hongkong zugedacht war, zu reduzieren. Also eine Art Bestrafung Hongkongs.
Aber das ist nichts, was jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre funktionieren wird. Das braucht doch wahrscheinlich ein bisschen Vorlauf.
Das dürfte technisch durchaus schwierig sein. Also ein internationales, funktionales Finanzzentrum braucht in der Regel eine eigene Währung, freien Kapitalfluss, eine unabhängige Justiz. Also da gibt es massive Baustellen, die dort angegangen werden müssten. Und das dürfte nicht ganz so einfach sein und einiges sind. Also da würde ich große Fragezeichen hinstellen, inwiefern das auch möglich ist, zumal auch der Zugriff des chinesischen Staates dort auch auf Geldflüsse durchaus noch gewährleistet ist. Und also dahingehend auch massive Eingriffe in den Kapitalfluss. Das würde alles darauf hindeuten, dass das schwierig sein dürfte, dass das international alle Anerkennung finden würde.
Also es hört sich ein bisschen danach an, als würden die Chinesen, wenn sie Hongkong als Finanzzentrum schwächen, sich ins eigene Fleisch schneiden und auch ihren eigenen Unternehmen Schaden zufügen. Andererseits hören wir, Hongkong hat als Wirtschaftszentrum an Bedeutung verloren. Wie bewerten Sie das insgesamt?
wirtschaftliche Bedeutung für China hat durchaus abgenommen. Wenn man jetzt zurückdenkt, ganz am Anfang war Hongkong, also als der Öffnungsprozess in China stattgefunden hat, war Hongkong wirtschaftlich wesentlich bedeutender. Viele Hongkong-Investoren sind nach China gegangen, haben dort investiert, waren sozusagen dort die Pioniere. Jetzt ist diese Bedeutung weniger relevant, aber als Brückenkopf zu den globalen Finanzmärkten ist es eher noch wichtiger geworden, denn jetzt ist ein Zeitraum, in dem chinesische Unternehmen internationaler agieren wollen. Da braucht man Zugang zu internationalen Kapitalmärkten und China ist bei weitem noch nicht in der Position, die Kapitalverkehrskontrollen, die sonst eben in China vorherrschen, abzubauen.
Rechnen Sie dann damit, dass die chinesische Führung jetzt doch Zugeständnisse macht und den Druck auf Unternehmen ein bisschen absenkt?
China braucht Hongkong, aber nicht die Hongkong-Bevölkerung. Und dahingehend wird man sich, denke ich, schwer tun, auf die Forderungen hier einzugehen und Zugeständnisse an die Bevölkerung zu machen. Denn mit diesem Freigeist, der auch in der Bevölkerung herrscht, hat man durchaus seine Probleme.
Dr. Max Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft am Merix am Mercator-Institut für China Studies. Bei der Frage, ob ein Unternehmen einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat bilden muss, sind auch die regelmäßig von Leiharbeitern besetzten Arbeitsplätze zu berücksichtigen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Der Bundesgerichtshof präzisierte in einem heute veröffentlichten Beschluss die entsprechenden Vorgaben zur Ermittlung des Schwellenwerts von in der Regel 2000 Beschäftigten. Dann sei ein Aufsichtsrat paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zu besetzen. Dieser Schwellenwert gilt laut Mitbestimmungsgesetz für als GmbH betriebene Unternehmen. Entscheidend sei dabei laut Bundesgerichtshof, wie viele Arbeitsplätze in dem Unternehmen regelmäßig über die Dauer von 6 Monaten hinaus mit auch wechselnden Leiharbeitnehmern besetzt sind. Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gilt auch an Probearbeitstagen. Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel hervor. Im konkreten Fall aus dem Raum Halle an der Saale hatte ein 39-Jähriger geklagt. Er arbeitete probeweise einen Tag bei einem Entsorger von Lebensmittelabfällen und verletzte sich bei einem Sturz schwer am Kopf. Er habe dabei als sogenannter Wie-Beschäftigter unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden, urteilte das Bundessozialgericht heute. Viele Verbraucher müssen sich offenbar auf steigende Gaspreise einstellen. 45 Grundversorger hätten eine Anhebung der Tarife angekündigt, berichtete der Spiegel heute unter Berufung auf eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Für einen Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr würden durchschnittlich 110 Euro mehr fällig. Die angekündigten Erhöhungen betreffen dem Bericht zufolge mindestens 900.000 Haushalte und es sei damit zu rechnen, dass noch weitere Versorger höhere Preise ankündigen. Wärmeliebende Fischarten wie Sardine und Thunfisch kommen jetzt häufiger in der Nordsee vor, eine Auswirkung des Klimawandels. Sollten sich die Bestände weiter vergrößern, könnten sie bald kommerziell befischt werden, heißt es beim Deutschen Fischereirat, der gerade in Magdeburg tagt. Die Deutsche Umwelthilfe macht jedoch darauf aufmerksam, dass 41% der Fischpopulationen in der Europäischen Union überfischt seien. Die Teichfischer haben zwar wieder mit Wassermangel zu kämpfen, freuen sich aber insgesamt über eine steigende Nachfrage bei Forelle und Karpfen.
Danke, Susanne Kuhlmann. Die Isländer haben in dieser Woche ihren ersten Gletscher beerdigt, apropos Klimawandel. Symbolisch natürlich, er ist so weit abgeschmolzen, dass sie ihn nicht mehr als Gletscher bezeichnen wollen. Die isländische Regierung macht sich stark für den Klimaschutz. Angela Merkel, die gerade in Island auf Staatsbesuch ist, hat sich heute davon ein Bild machen können. Die Isländer haben aber auch gut reden. Sie gewinnen sehr viel, fast alle Energie aus erneuerbaren Quellen. Damit locken sie aber, scheinbar paradoxerweise, Konzerne an, die der Umwelt schaden. Jessica Sturmberg hat sich diesen Spagat in Island angeschaut und auch mit welchen wirtschaftlichen Themen sich das Land sonst noch so herumschlägt.
Das Zischen aus den Bohrlöchern ist eines der typischen Geräusche im Geothermalgebiet von Hellisheiði. Hier wird aus den heißen Quellen direkt unter der Erde Energie gewonnen. Die dabei entweichenden klimaschädlichen Gase werden eingefangen und im Basalt eingelagert. Das Kraftwerk, das Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vormittag besuchte, ist ein Musterbeispiel für grüne Energie. Allerdings eines, das auf den Besonderheiten der Insel im Nordatlantik beruht. Island erzeugt zu 100% Energie ohne klimaschädliche Emissionen, neben der Geothermie auch mittels Wasserkraft. Und es sind nun auch zusätzlich noch Windparks geplant, obwohl Island nur einen Bruchteil dieser Energie selbst verbrauchen kann.
Island ist ein isoliertes Energiesystem, das zu 80% von 4 ausländischen Schwerindustrieunternehmen genutzt wird.
Erläutert Jurist und Energieexperte Ketil Sigurjonsson. Es sind vor allem Aluminiumschmelzen, die von den günstigen Energiepreisen profitieren. Seit ein paar Jahren siedeln sich auch immer mehr Datenzentren an, unter anderem auch, um hier energieintensiv Bitcoins zu schürfen. Bislang machen sie aber nur 4-5% des isländischen Energieverbrauchs aus. Nachdem der erste verschwundene Gletscher in Island in dieser Woche offiziell für tot erklärt wurde, drängt die grüne Premierministerin Katrin Jakobsdottir beim Treffen mit Angela Merkel und dem Nordischen Rat auf das Thema Klimaschutz.
I want to mention climate change.
Alles, was Wissenschaftler vorhergesagt haben, tritt inzwischen schon ein. Darum ist es so wichtig, dass wir alles daran setzen, die Klimakrise zu verhindern, die wir schon erleben mit den Hitzewellen, Trockenheiten, Überflutungen und Gletschern, die verschwinden.
Für den Energieexperten Ketil Sigurjonsson wäre vor dem Hintergrund sinnvoll, wenn Island durch ein Kabel mit dem europäischen Stromnetz verbunden wäre, um seine grüne Energie zu exportieren.
Es wäre dann möglich, die Energie zu wesentlich höheren Preisen als bisher nach Europa zu verkaufen, was den Energieproduzenten sehr zugutekommen würde. Aber wir wissen immer noch nicht, ob sich ein solches Kabel als Investition rentieren würde. Das ist einfach noch nicht geklärt worden.
Naturschützer befürchten, wenn erst einmal die Option da wäre, Energie nach Europa zu exportieren, könne ein Druck entstehen, noch mehr Flüsse und unberührte Natur für den Bau von Kraftwerken zu opfern. Sollte es am 31. Oktober zu einem harten Brexit kommen, trifft das auch Island. Der so wichtige Fischhandel mit der EU kann dann nicht mehr einfach über Großbritannien laufen, sondern würde deutlich aufwendiger. In den letzten Jahren ging es Island gut, vor allem dank des Tourismus. Doch der Boom ist auch hier vorbei. Im ersten Halbjahr kamen rund 13% weniger Gäste als im Vorjahr. Aber nicht, weil die Insel weniger attraktiv geworden wäre, sondern wegen der Insolvenz der Billigfluggesellschaft Wow Air. Zudem kämpft die nunmehr einzige isländische Fluggesellschaft Iceland Air mit dem Problem, ihre Boeing 737 MAX-Maschinen ersetzen zu müssen.
Das sind drei Effekte, die unabhängig voneinander das Wachstum in den ersten 6 Monaten beeinträchtigt haben, sodass wir jetzt nur noch von einem Plus von 1,5% statt 4-5% ausgehen.
Kein Einbruch und auch kein Grund zur Sorge, betont er, aber die Bäume wachsen eben nicht in den Himmel.
Die isländische Wirtschaft beleuchtet von... Genau, von Jessica Sturmberg. Argentinien ist erfahren in Peso-Abwertungen und Wirtschaftskrisen. Doch die aktuellen Schockwellen im Wirtschaftssystem, die kamen unerwartet. Argentinien hat nämlich eine wirtschaftsliberale Regierung. Doch die hat Ende vergangener Woche bei den Vorwahlen so schlecht abgeschnitten, dass das ein starker Indikator dafür ist, dass bei den eigentlichen Präsidentschaftswahlen der Gegenkandidat nach hiesigen Maßstäben ein linker Sozialdemokrat siegen könnte. Die ausländischen Investoren haben nun Sorge, dass Argentinien dann seine Schulden nicht mehr zurückbezahlt. Die Aktienkurse sind inzwischen auf Talfahrt und der Peso ist eingebrochen. Das trifft alle Argentinier. Anne Herberg berichtet.
Als die Wolkendecke aufbricht, strömen immer mehr Menschen auf den Hubschrauberlandeplatz der Krankenstation von Villa Fiorito im vergessenen Süden von Buenos Aires. Es sind vor allem Frauen mit ihren Kindern, die zwischen den Pfützen breite Decken ausbreiten mit alter Kleidung, Spielzeug, Paketen mit Matertee, Windeln und Milchpulver. Paola Luna hat 3 prall gefüllte Plastiktüten vor sich stehen. Heute habe ich selbstgenähte Prinzessinnenkleider dabei und Klamotten, die ich zu Hause hatte. Dafür habe ich Küchen- und Klopapier getauscht, Zucker, Nudeln, Speiseöl. All das, was man sich kaum mehr leisten kann. Diese Woche haben sie schon wieder aufgeschlagen. Wenn das Bargeld durch die Finger rinnt, wird getauscht. Der Tauschmarkt in Villa Fiorito hat auf Facebook fast 78.000 Mitglieder. Hier wundert sich niemand über die derbe Schlappe der Regierung von Mauricio Macri bei den Vorwahlen vom letzten Sonntag. Jede zweite Werkstatt an der mit Schlaglöchern übersäten Ausfahrtsstraße hat die Läden unten. Es gibt fast keine Arbeit mehr. Viele Fabriken haben geschlossen oder Leute entlassen. Mein Mann ist Lastwagenfahrer, aber diese Woche hat ihn niemand engagiert. Niemand will kaufen oder verkaufen, weil der Dollar so angestiegen ist. Und immer wenn der Dollar steigt, steigen die Preise. Im Supermarkt bringen sie schon gar keine Preisschilder mehr an. Argentinier haben schon viele Krisen erleben müssen. Doch die letzte Woche war selbst für dortige Verhältnisse extrem. Die Börse spielte verrückt, die Währung stürzte ab, die Angst vor einer neuen Pleite geht um. Einmal wieder ist in Argentinien ein marktliberales Experiment gescheitert. Bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober wird das Pendel wohl wieder nach links schwenken. Oppositionskandidat Alberto Fernández gilt zwar als moderat, als seine Vizekandidatin tritt jedoch die linkspopulistische Ex-Präsidentin Cristina Kirchner an. Börsenmakler Carlos Ahanset hat Macri gewählt, doch er sagt auch:
Yo pienso que el mercado no tiene ideología.
Ich glaube nicht, dass die Märkte eine Ideologie haben. Der Absturz zeugt vor allem von der Schwäche unseres ganzen Finanzsystems, weil wir immer mehr ausgeben, als wir haben und weil unsere Währung nichts wert ist. Und niemand in diesem Land weiß gerade, was für einen Plan Macri hat und was für einen Plan die Opposition hat, wenn sie gewinnt. Wir wissen es nicht. Wie sollen wir dann Investoren und Geldgeber überzeugen, uns zu vertrauen? Wer immer das Ruder übernimmt, er hat keine leichte Aufgabe vor sich, muss aller Voraussicht nach umschulden. Alfonso Señoranz ist trotzdem hoffnungsvoll. Der 64-Jährige ist Inhaber einer Schiffswerft. Ein Desaster waren diese 3 Jahre. Für den Mittelstand war es ein Desaster. Die Nachfrage ist geschrumpft. Nichts wurde investiert. Stillstand. Ich bin kein Peronist, aber Fernández scheint mir ein rationaler Typ zu sein. Und schlimmer kann es eigentlich kaum kommen. Man muss ja optimistisch bleiben, sonst könnte ich meine Firma gleich zumachen.
Ja, er bleibt optimistisch, aber Argentinien ist ein Krisenkandidat. Und von dem einen Krisenkandidaten kommen wir jetzt zum nächsten, zu Italien nämlich. Der italienische Ministerpräsident hat gesagt, er will zurücktreten. Claudia Werle, wir schauen an die Börse, das lässt die Märkte natürlich nicht kalt. Was löst es denn in Frankfurt aus?
Gut, man muss jetzt halt mal abwarten, wie es weitergeht. Wird das Parlament aufgelöst? Wird es Neuwahlen geben? Italien ist ein wichtiges Land in der Eurozone, hat immens hohe Schulden. Und von daher wird von hier aus schon mit großem Interesse beobachtet, wie es weitergeht. Der DAX dreht am Nachmittag ins Minus, steht jetzt 0,5% tiefer bei 11.654 Punkten.
Ja, man merkt, dass die Börse ist heute politisch getrieben. Die Unternehmen spielen gar nicht so eine große Rolle. Eine Meldung war noch wichtig. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen die Mietpreisbremse zurückgewiesen. Das schmeckt den Immobilienkonzernen natürlich überhaupt nicht gut.
Ja, das ist richtig. Die Vorschriften was der Mietpreisbremse, die verstoßen weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz, sagen die Karlsruher Richter. Die Mietpreisbremse soll ja verhindern, dass Wohnungen in manchen Gegenden unbezahlbar werden. Deshalb dürfen Vermieter von einem neuen Mieter höchstens die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% verlangen. Für die betroffenen Vermieter bedeutet das natürlich Einschränkungen, und zwar ganz egal, ob es sich jetzt um große Immobiliengesellschaften oder um private Vermieter handelt. Die großen Immobiliengesellschaften sind auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise davon betroffen, je nachdem, welchen Immobilienbestand sie haben und wo die Wohnungen oder die Häuser sind. Die Reaktion hier an der Börse ist jedenfalls eindeutig. Aktien von Vonovia fast 3% im Minus. Und die Papiere von anderen Immobiliengesellschaften werden gleich mitverkauft.
So, und bei Aktien im Minus schauen wir auch noch auf die Lufthansa-Aktie.
Ja, die Aktie gehört dazu, minus 1,3%. Der Lufthansa-Chef hat sich zu Wort gemeldet. Er will Billigfliegern wie Ryanair auf den Kurzstrecken trotz des enormen Preisdrucks weiterhin Paroli bieten. Das ist einfach ein sehr hart umkämpftes Segment. Auf einigen Strecken ist es teurer, mit der Bahn zu fahren als zu fliegen. Einige Airlines mussten ja auch bereits aufgeben, einfach weil es sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat. Die isländische Wow Air gehört dazu, aber auch Germania oder Air Berlin. Und das ist ja nicht die einzige Baustelle, mit der die großen Fluggesellschaften zu kämpfen haben. Ich nenne nur mal die Klimaschutzdebatte. Die dürfte in den kommenden Monaten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also Fluggesellschaften in schwierigem Fahrwasser.
Ganz kurz noch zu Bayer. Die Aktie ist nämlich im Plus.
Bayer verkauft das Geschäft mit Tierarzneien. Der Konzern braucht Geld. Hier an der Börse ein leichtes Plus.
Und dann sagen Sie uns noch, wie der Euro steht.
Der Euro bei einem Dollar 10,94. Die Umlaufrendite von minus 0,65 auf minus 0,68% gesunken. Und die Feinunze Gold 1.502,51 Dollar.
Danke, Claudia Wehrle. Die Intendantin des Wuppertaler Tanztheaters, Adolf Binder, die wurde zu Unrecht fristlos gekündigt. Wie geht es jetzt weiter bei Pina Bausch in Pina Bauschs bekanntem und berühmten Tanztheater? Das fragt gleich Karin Fischer in Kultur heute. Und das hier war Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister.